Hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge von Judicum. Heute führen wir ein Interview mit Herrn Dr. Arne Fischer, der selbst auch einen Jura-Podcast betreibt, und gehen da ein bisschen auf das Jurastudium an sich, auf das Referendariat und auch auf den Berufseinstieg ein. Viel Spaß damit.
Judicum, der Podcast von und für Jurastudenten.
Wir haben eben schon das Intro gemacht. Wir haben dich da so ein bisschen, ganz bisschen vorgestellt, nicht wirklich. Wir haben kurz erwähnt, dass du einen eigenen Podcast hast. Ich würde mal sagen, du kannst ja mal kurz ein paar Worte zu dir finden, wer du so bist und was du so in deinem Podcast machst.
Ja, sehr gerne. Also mein Name ist Arne Fischer. Also als allererstes mal vielen Dank, dass ihr mich angefragt habt. Das hat mich sehr gefreut. Ich bin natürlich sehr gerne dabei.
Natürlich auch von unserer Seite vielen Dank, dass du dir die Zeit nimmst, hier am Sonntag mit uns zu telefonieren.
Ja, sehr gerne. Wetter ist zwar wundervoll, aber dafür sehr gerne. Also mein Name ist Arne Fischer, ich bin jetzt 33 Jahre alt, bin Rechtsanwalt in einer US-amerikanischen Kanzlei in Düsseldorf. Habe nach dem Abitur direkt mit dem Jurastudium angefangen, habe das dann halbwegs straight durchgezogen, also jetzt auch nicht in Rekordzeit. Habe in Bielefeld studiert und habe nach dem Studium dann mein Referendariat in Oldenburg gemacht. 2016 fertig geworden und dann erstmal für ein paar Monate bei einer deutschen Großkanzlei auf einem Projekt gearbeitet, als Volljurist aber schon, und mich dann aber entschieden zu promovieren. Das habe ich in Hagen an der Fernuniversität gemacht tatsächlich. Die meisten denken, da würde man dann auch alles nur aus der Ferne erledigen, auch die Promotion. Das ist nicht der Fall gewesen. Also ich war dann tatsächlich auch als wissenschaftlicher Mitarbeiter in Hagen und habe dann dort promoviert und mir dann ab 2017 aber parallel auch schon überlegt, ich möchte als wissenschaftlicher Mitarbeiter auch noch tätig werden. Habe dann in der Kanzlei angefangen, in der ich auch jetzt bin, in dem Bereich M&A Private Equity. Und nachdem ich dann 2018 in Kapstadt war, da hatte ich von der Promos nennt sich das, das ist für Promovierende eine Stipendienmöglichkeit, mit der man ins Ausland gehen kann, war ich für anderthalb Monate in Kapstadt, habe da einen Sprachkurs nochmal gemacht und danach kam dann die Entscheidung, dass ich dann auch in der Kanzlei als Rechtsanwalt anfange, dann die Promotion soweit fertig gehabt, dass ich dann im August 2018 als Rechtsanwalt angefangen habe, bin wie gesagt in den Bereichen M&A Private Equity tätig, mache aber auch viel andere Rechtsgebiete, also viel Prozessführung, allgemeines Gesellschaftsrecht, also Real Estate, immer diese englischen, Immobilienrecht, das ist tatsächlich eine Krankheit, die wir irgendwie haben, dass man immer alles auf Englisch sagen muss. Von allem ein bisschen was, und das mache ich jetzt halt, wie gesagt, seit August 2018. Ja, und die Idee, den Podcast zu machen, ich weiß nicht, inwiefern ihr schon was dazu gesagt habt, es ist halt ein Podcast, der sich an fortgeschrittene Studierende richtet oder an Studierende richtet, an Referendare und auch an Berufsanfänger und so ein bisschen Einblicke geben soll in die verschiedenen juristischen Berufe, Einblicke darin geben soll, wie kann ich meine Karriere vorantreiben, wie kann ich sie planen, wenn ich irgendwann von der Frage stehe, will ich jetzt in die Justiz oder will ich in die Kanzlei? Von welchen Kriterien sollte ich das abhängig machen und so weiter und so fort? Ich habe halt immer irgendwie den Eindruck gehabt, davon gibt es zu wenig von diesen Informationen. Ich selber stand nach dem zweiten Examen erstmal relativ ratlos da und wusste nicht, wo ich hin soll, hätte mir so ein Format gewünscht. Und diese Fragen versuche ich jetzt ein bisschen zu beantworten in dem Podcast. Und dafür lade ich mir immer aus den jeweiligen Gebieten Gesprächspartner ein und spreche dann so 30, 35, 40 Minuten mit denen und dann quatschen wir einfach so ein bisschen über diese Themen, und die Rechtsgebiete und Berufe werden so ein bisschen vorgestellt, damit die Zuhörer sich ein bisschen mehr darunter vorstellen können. Ja, das war jetzt ziemlich viel Gelaber über mich. Das ist es so grob, die Zusammenfassung.
The First Year heißt dein Podcast.
Ja, genau.
Wir werden den auch natürlich dann in der Beschreibung verlinken, also für jeden, der da irgendwie sich mal reinhören will, mal auf Instagram gibt es dich auch, werde ich einfach mal alles in der Beschreibung verlinken und Co. Ich glaube, diese ganze Thematik, die du in deinem Podcast ansprichst, auch die wollen wir auch heute so ein bisschen hinausgehen. Also diese Frage, Studenten, wie sie sich fühlen während des Studiums, wie sie sich dann während des Referendariats fühlen und wie sie sich während des Berufseinstiegs fühlen. Wir wollen dir natürlich nicht so viel von deinen Themen wegnehmen, aber wir machen ja quasi einen Podcast, der sich so ein bisschen an die Studenten richtet, der sich vielleicht auch ein bisschen an die Studenten in den früheren Semestern richtet, der ein bisschen mehr auf das Fach Jura an sich eingeht, also auf die Fragen, die sich in irgendwelchen speziellen Urteilen ergeben oder sonstige Klausurvorbereitungen. Jetzt will ich dich gleich mal am Anfang eine Frage fragen, die jeder irgendwie mal fragt, wie bist du eigentlich auf Jura gekommen? Also das ist, glaube ich, immer schwer zu beantworten, aber kannst du das vielleicht in so wenigen Sätzen sagen, wie du darauf gekommen bist überhaupt ursprünglich?
Ich kann dir das in einem Wort sagen, das ist dann sehr ehrlich, aber Verlegenheit. Ich wollte eigentlich ganz ehrlich Sport studieren an der Sporthochschule in Köln. Habe dafür auch schon relativ fleißig trainiert gehabt und so weiter. Ich weiß gar nicht mehr, es ist jedenfalls nicht dazu gekommen, sagen wir es mal so. Ich habe den Test dann auch gar nicht erst gemacht und bin dann mit meiner jetzigen Freundin tatsächlich, die wollte immer Jura studieren, und mit ihr bin ich dann zu meiner Tante gefahren, weil die ist Juristin, Richterin, und damit sie da mal so ein bisschen Eindruck bekommt, dann haben die beiden sich unterhalten, und während des Gesprächs habe ich gedacht, oh, das könnte irgendwie auch was für mich sein. Und dann habe ich mich relativ spontan halt einfach beworben. Und,
einfach mal ausprobiert.
Ja, tatsächlich. Und bin dann auch dabei geblieben. Also es ist nicht so, dass ich durch meine Schulzeit gelaufen bin und schon immer wusste, ich möchte irgendwie Jura studieren. Das kann ich absolut nicht sagen. Das ist halt einfach irgendwie so gekommen tatsächlich. Ich bin da irgendwie reingestolpert.
Aber du bist ja dann irgendwie doch wieder auf Sport zurückgekommen in deiner Promotion, ne? Also du hast ja irgendwie im Sportrecht promoviert.
Genau. Strafrecht also in erster Linie Strafrecht, aber mit sportrechtlichem Bezug, weil es um den Sportwettbetrug geht. Ich habe auch nach dem ersten Examen habe ich auch noch ein Weiterbildungsstudium in Hagen gemacht zum Sportrecht. Also das ist schon, Sport ist halt absolut meine Leidenschaft, mein Hobby, und deswegen habe ich immer versucht, das auch irgendwie noch so ein bisschen zu verbinden. Ist aber bei Jura jetzt nicht so super einfach, weil es einfach ein totales Nischenthema ist, ne?
Aber ja, wir haben da auch an unserer Uni eigentlich nicht wirklich das Thema Sportrecht abgedeckt. Wir hatten da mal ein Seminar im Sportrecht, das haben wir beide auch gemacht. Da hatte ich auch ein kartellrechtliches Thema. Ich denke, dass Sportrecht ziemlich interessant ist.
Total.
Aber an der Uni einfach noch viel zu wenig gelehrt wird. Und das, glaube ich, interessiert auch immer nur eine ganz spezielle Gruppe von Menschen. Und das wird nicht die meisten Jurastudenten interessieren dann.
Nee, richtig.
Jetzt so viel zum Thema Studium. Mich würde mal interessieren, jetzt nach dem Studium, direkt nach dem ersten Examen, wie hast du dich da gefühlt? Was hast du gedacht, möchte ich jetzt Referendariat machen? Und vor allem, was waren deine Erwartungen ans Referendariat? Und haben sich diese Erwartungen dann auch erfüllt? Oder ist es ganz anders gelaufen, als es eigentlich vorgesehen war?
Also direkt nach dem ersten, als ich wusste, dass ich es bestanden habe, habe ich mich natürlich gefreut. Jetzt bin ich aber auch ein super eklig ehrgeiziger Mensch, deswegen habe ich mich auch gleichzeitig geärgert, weil es geht immer besser. Aber größtenteils habe ich mich schon gefreut, dass ich das geschafft habe. Und man hört ja immer, der schwierigste Teil oder der anstrengendste Teil ist im Prinzip das erste Examen. Und im Nachhinein muss ich auch sagen, es ist so. Also ich persönlich habe es als schwerer und anstrengender empfunden. Und ja, dann habe ich halt erstmal noch ein paar Monate gearbeitet und dieses Fernstudium gemacht und erst dann mit dem Referendariat angefangen. Ich wusste aber sofort, dass ich das machen will, weil mir war damals auch schon ehrlich gesagt gar nicht klar, wie viele Möglichkeiten man auch hat, nur mit dem ersten Examen. Aber ich wollte mir die anderen Möglichkeiten einfach nicht abschneiden, und deswegen war für mich ganz klar, dass ich das zweite Examen auch machen werde. Dazu kam dann noch, dass ich das Referendariat, dann stand auch relativ schnell fest, dass das in der Heimat stattfinden soll, also in Oldenburg. Und da habe ich mich drauf gefreut. Habe mich ehrlich gesagt jetzt nicht so wahnsinnig intensiv damit beschäftigt, was da auf mich zukommt. Habe das eher so kommen lassen. Von den Erwartungen her habe ich schon erwartet, dass man einfach praktischere Einblicke bekommt, dass es praxisnah ist. Und die Erwartungen sind auch völlig erfüllt worden. Also das Referendariate kann ich jedem, der jetzt noch Jura studiert und sich durch das erste Examen quält, nur Mut machen. Das ist das, wofür man es quasi macht. Das macht schon einfach mehr Spaß. Also du bist dann auch mal bei Gericht, du kriegst dann Akten und du hast richtige Fälle. Du musst in den Klausuren nicht mehr die Meinungsstreitigkeiten runterbeten. Das interessiert keinen. Das interessiert ja auch in der Praxis niemanden. Da musst du halt pragmatisch überlegen, ich kann dem Richter natürlich sonst was da auftischen, aber im Zweifel wird er sich wohl nicht über den BGH stellen. Und deswegen, darauf kommt es dann an. Klar, du musst die Grundlagen musst du immer noch beherrschen, aber es ist viel pragmatischer und das ist einfach eine Arbeitsweise, die mir viel mehr liegt, als dieses dogmatisch-akademische Runterbeten von Meinungsstreitigkeiten. Also meine Erwartungen sind erfüllt worden. So, ich habe es mir interessant vorgestellt und das war es auch auf jeden Fall.
Ich denke auch, dass gerade wenn man auf der Zielgeraden ist und das erste Examen schon hinter sich hat, dann kann man auch noch durchhalten und das zweite Examen auf jeden Fall machen, wie du schon richtig gesagt hast, damit man sich einfach jede Möglichkeit offen hält, die man irgendwie haben kann mit dem zweiten Examen. Dann, ich finde es übrigens auch sehr interessant, dass wir manchmal im Rap gesagt bekommen, ja, das sind Thematiken, die müsst ihr dann später mal fürs zweite Staatsexamen können oder ist dann fürs Referendariat relevant. Und es sind dann immer Themen, die viel, wie du schon sagst, viel pragmatischer sind, die eigentlich auch in gewisser Weise ein bisschen interessanter sind als die Streitigkeiten, die wir jetzt gerade am Lernen sind und am Ausarbeiten sind. Es ist halt einfach vor dem ersten Examen noch viel dogmatischer und viel wissenschaftlicher noch als dann vom zweiten Examen.
Ja, also sowas wie ZPO, SDPO, das wird halt super relevant, ne? Also das und je nachdem, wie man im Studium das angegangen ist, ist es halt mehr oder weniger, man kann es halt mehr oder weniger behandeln, aber das ist halt im Referendariat dann sehr, sehr wichtig. Aber was man auch einfach nicht vernachlässigen darf, ist, du kommst halt ins Referendariat und das ist jetzt nicht so, dass du wie soll ich sagen, du hast dich aufs Examen vorbereitet und da sind alle bei 110% am Anschlag, da gibt ja jeder Vollgas. Und du kommst ins Referendariat und das ist schon erstmal ein bisschen entschleunigt. Also finde ich persönlich und das ist auch in Ordnung. Also du hast dann da teilweise beim Richter deine eine Akte, deine zwei Akten pro Woche, die arbeitest du dann ab. Aber du kannst dir deine Zeit relativ frei einteilen und es interessiert auch keinen, wenn du kannst deine Sachen ja machen, wann du willst meistens. Also ich fand es eigentlich echt ganz entspannt und ich kann nur daran appellieren, diese Zeit dann halt auch irgendwie nochmal als wertvoll wahrzunehmen. Und sich nicht vom ersten Tag ab an, solche Leute wird es auch immer geben, die dir sagen, ja, jetzt wissen wir ja, in 2 Jahren schreiben wir das Examen und die machen Panik und müssen 8 Stunden am Tag lernen. Das ist alles, sorry, das Bullshit. Also man muss auch ein bisschen, genießt die Zeit, weil danach geht es halt wirklich los. Also die Zeit genießen, das schon ernst nehmen, natürlich muss man lernen, aber ja.
Alles ist mal,
ja, das ist auch alles machbar. Also das ist alles... Das ist ja auch alles keine Rocket Science. Also das ist schon hinzubekommen. Man muss fleißig sein, aber sind wir alle, sonst hätten wir das Jurastudium nicht durchgezogen. Also
ich finde es auf jeden Fall interessant, dass man seine Zeit ein bisschen freier einteilen kann. Ich dachte, das wären jetzt so 8 Stunden am Tag oder so, die man da ableistet. Mich würde mal interessieren, hast du da irgendwie deine Präferenzen kennengelernt, als du jetzt an einer bestimmten Wahlstation warst oder so? Und hast du dann gemerkt, ja, ich möchte jetzt in Richtung Private Equity und M&A gehen oder ist das dann einfach auf dich zugekommen?
Also vorher muss ich nochmal kurz klarstellen, nicht, dass das falsch verstanden wird. Es kommt natürlich darauf an, wenn man später in der Anwaltsstation ist dann und bei einer Kanzlei ist, dann hat man natürlich schon auch einen geregelten Arbeitstag, je nachdem, wie du es mit denen vereinbart hast. Aber gerade so am Anfang Staatsanwaltschaft, Gericht, und auch Verwaltungsstation häufig, da kannst du das quasi durch die Wahl deiner Station dann auch, oder bei der Verwaltungsstation zumindest selber irgendwie auch ein bisschen festlegen, wie viel du machen willst. So, ne? Ich persönlich, wie gesagt, ich bin das nicht so super planmäßig angegangen. Ich habe mich dann immer beworben, als es soweit war. Also die Richterstelle kriegst du ja quasi zugeteilt, jedenfalls in Niedersachsen so. Staatsanwaltschaft auch, da wirst du zugeteilt. Und das erste Mal kümmern musst du dich in der Verwaltungsstation. Das habe ich in der JVA gemacht. Das war mega spannend. Das kann ich jedem nur empfehlen. Ich glaube, da denken viele nicht dran, dass man das da machen kann. War richtig cool, richtig spannend. Und die beiden anderen Stationen habe ich halt bei der gleichen Kanzlei, einer kleineren Kanzlei in Oldenburg gemacht, die mit M&A, Private Equity, gar nichts zu tun haben. Ehrlich gesagt hatte ich auch, als ich angefangen habe, jetzt in der jetzigen Kanzlei zu arbeiten, von den Gebieten keine Ahnung. Null. Hatte ich im Studium keinen Kontakt mit. Ja, deswegen, ich habe das nicht im Referendariat gemerkt, aber ich glaube, für viele ist das schon eine ganz gute Gelegenheit, in sich hineinzuhorchen und zu gucken, ist es das, was ich machen möchte. Also ich habe auf jeden Fall gelernt, was ich nicht machen möchte. Also ich habe gelernt, ich möchte nicht als Richter arbeiten, einfach weil es nicht meiner Arbeitsweise entspricht. Und ich habe auch gelernt, ich möchte eigentlich nirgendwo in der Verwaltung arbeiten. Also das ist ja auch schon mal irgendwie eine Erkenntnis.
Schon mal was.
Ist auch eine Erkenntnis, aber jetzt nicht die Erkenntnis, dass ich sage, das will ich jetzt auf jeden Fall machen. Ich bin dann da reingestartet, weil ich einfach offen für alles war. Und das war die Stelle, die mir dann auch angeboten wurde. Ja, und mittlerweile macht mir das aber auch Spaß. Ich finde das auch, ist ein super interessantes Rechtsgebiet.
Genau. Darf ich dich kurz fragen, was man in der JVA im Referendariat macht? Da kann ich mir jetzt irgendwie gerade nicht so viel drunter vorstellen.
Ja, du bist halt, also ich habe das in Oldenburg gemacht und die ist relativ modern, die JVA, und die haben großen Wert darauf gelegt, dass man dann auch tatsächlich wirklich den Alltag der Anstaltsleitung quasi mal so mitgeht. Und ich war dann auch wirklich 2 Wochen jeden Tag da und habe dann auch Nachtschichten mitgemacht, habe mir eigentlich alle Positionen in der JVA mal angeguckt, außer die des Häftlings. Und ja, man ist bei Vollzugsplanung dabei, man ist, man prüft irgendwelche Haftanträge und so weiter. Also alles, was irgendwie also die Häftlinge haben ja unglaublich viel Zeit da noch teilweise, und da werden, die stellen viele Anträge, wollen irgendwie Bücher haben oder so, und das muss alles geprüft werden. Das macht man so ein bisschen, und dann tauchen immer mal so allgemeine rechtliche Fragestellungen auch auf. Aber insbesondere so Vollzugsplanung und sowas, das war super interessant, da war ich dabei. Ja, genau, so kann man sich das vorstellen. Ist dann halt ja öffentliches Recht oder beziehungsweise Vollzugsrecht. Genau, also da hat man halt auch viel Nicht-Juristisches gemacht, sage ich mal, weil du halt den umfassenden Einblick bekommen hast. Aber ich fand es insgesamt einfach auch menschlich super spannend und bereichernd.
Bestimmte Erfahrung, aber wusste ich gar nicht. Also krass, dass man das so machen kann im Referendariat, das hatte ich gar nicht auf dem Schirm.
Ja, das haben die wenigsten, und aber ich glaube auch, also man hat ja auch, man ertappt sich dabei, dass man doch ziemlich viele Vorurteile hat, muss ich sagen. Und das ist immer ganz wertvoll eigentlich, dass man da mal ein bisschen geerdet wird und sieht, das sind halt auch nur Menschen wie du und ich, die vielleicht auch einfach eine beschissene Ausgangssituation hatten und deswegen da gelandet sind. Teilweise auch nicht. Aber ja, das ist so ein Mythos, ne? Irgendwie Knast, und dann aber mal von drin da drauf zu gucken, ist eine super interessante Erfahrung. Also auf jeden Fall kann ich das nur, wer sich dafür interessiert so ein bisschen, dann kann ich das nur nahelegen, sich das zu überlegen, ob wir das nicht mal machen oder ob sie das nicht mal machen möchte.
Ja, ich glaube, die meisten Studenten haben es, wenn überhaupt, mal im Gerichtspraktikum gemacht, dass sie dann mal einen Tag einen Ausflug gemacht haben, aber das ist ja nicht wirklich zielführend. Also man hat da einen kurzen Einblick, aber das vergisst man dann auch nach 3 Wochen wieder gefühlt.
Ja, da wirst du halt einmal durchgeführt und hier ist die Kantine und hier ist der Isolationsraum und dann war es das aber auch. Nee, das ist schon was anderes und ja, sehr interessant auf jeden Fall.
Hatte dann, also welchen Schwerpunkt hattest du eigentlich im Studium?
Kriminalwissenschaften habe ich gemacht. Ich habe immer relativ gerne Strafrecht gemacht und Kriminalwissenschaften habe ich gewählt. Genau die richtige Entscheidung gewesen. Auch total interessante Sachen, die wir da gemacht haben, und wir hatten auch ein Modul Strafverteidigung unter anderem und etwas weniger juristisch, muss ich sagen. Also schon juristisch natürlich, aber man hat nicht die klassischen Klausuren geschrieben. Wir haben jetzt keine Fälle durchgeprüft oder so, sondern das war dann tatsächlich wieder ein bisschen wie in der Schule, dass man halt ja das Wissen abgefragt wurde, aber nicht in Form von Gutachtenstil, sondern ja, wie in der Schule halt. Und das liegt mir eigentlich ganz gut und das hat mir Spaß gemacht.
Hatte das dann bis auf jetzt, sagen wir mal, die Note und die Erfahrung, die du da gesammelt hast, irgendwelche Auswirkungen auf deine spätere berufliche Karriere oder aufs Referendariat, oder war das dann getan?
Nee,
und
das ist ja wahrscheinlich, ich kann mir vorstellen, worauf du hinaus willst. Also ja. Das ist ja immer die Gretchenfrage, wonach soll ich jetzt meinen Schwerpunkt wählen? Soll ich ihn irgendwie wählen, weil sich rumspricht, da gibt es gute Noten, oder soll ich ihn wählen, weil ich in dem Bereich tätig sein möchte später? Also ich sag's mal so, für mich war es völlig irrelevant jetzt im Nachhinein. Ich arbeite ja in einem ganz anderen Bereich, da hat auch kein Mensch nachgefragt. Wenn ich mich jetzt natürlich auf eine strafrechtliche Stelle beworben hätte, irgendwo in der Strafverteidigung, dann hätte ich natürlich gut sagen können, guck mal hier, ich habe meinen Schwerpunkt im Kriminalwissenschaften gemacht, das hat mich schon immer interessiert. Dann ist das top. Aber ich sag mal so, es ist hilfreich, wenn du in dem Bereich arbeiten möchtest, aber wenn du es nicht, wenn du in einem anderen Bereich arbeiten möchtest, ist es auch nicht hinderlich, wenn du den Schwerpunkt woanders gemacht hast. Das ist denen auch allen klar, dass du das da, also zu der Zeit dann auch von anderen Kriterien abhängig gemacht hast. Und ich finde, also ich weiß nicht, wie seht ihr es denn? Steht ihr noch vor der Wahl, den Schwerpunkt zu wählen oder habt schon gemacht?
Den Schwerpunkt, glaube ich, schon, haben wir den gewählt?
Ja, das ist schon ein bisschen her, also
anderthalb Jahre bestimmt. Wir haben beide Wirtschaftsrecht gewählt.
Ja.
Ist auch die richtige Entscheidung gewesen, glaube ich jetzt. Also zumindest für mich. Ich weiß nicht, wie du siehst.
Also ich fand vor allem bei Wirtschaftsrecht halt interessant, dass man so ein bisschen schon mal ein klein wenig die Einblicke hatte, was das Thema Wirtschaftsrecht überhaupt so ist. Also wenn man jetzt irgendwie von Kapitalmarktrecht über Kapitalgesellschaftsrecht, über europäisches Gesellschaftsrecht bis hin zu Markenrecht oder Urheberrecht, das sind halt alles Themen, die macht man im normalen Studium so nicht. Und das hatte für mich aber eher so ein bisschen was von so einem Praktikumswissen. Also
ja,
wenn man das so ausdrücken kann, genau.
Aber ich glaube, da stecken sich auch schon die, sag ich mal, Präferenzen ab. Mich zum Beispiel hat das Kapitalmarktrecht irgendwie gepackt. Aber vielleicht lag es auch am Professor, man weiß es nicht. Aber ich fand es...
Ja, aber das ist ja gut, so soll es ja sein. Aber habt ihr denn bei euch an der Uni auch so einen Schwerpunkt, wo alle sagen, ja, den wählen die Leute nur, weil es da gute Punkte gibt oder so? Weil das gibt es ja fast an vielen Unis gibt es das ja. Da gibt es den einen Schwerpunkt, da ist bekannt, da kriegt man wohl ganz gute Noten und der andere ist zwar interessant, aber da gibt es schlechte Noten. Und dann gibt es immer den Streit, ja, du hast den nur gewählt, weil es da gute Noten gibt und so weiter. Gibt es das bei euch auch?
Ich glaube, so offen gibt es gar nicht. Bei uns gibt es auf jeden Fall die Devise, wer Wirtschaftsrecht wählt, kriegt eine schlechtere Note dann.
Ja, das ist so ein Gerücht.
Das ist so okay. Das Gerücht. Und Strafrecht ist immer der Schwerpunkt, wo man schwieriger reinkommt, weil es halt viel mehr Leute gibt, die sich einfach darauf bewerben. Und ich glaube, so Erbrecht, Familienrecht, die Richtung.
Ja, ich glaube, das ist nicht so beliebt.
Ja, aber ja, wir hatten jetzt nicht diesen einen Schwerpunkt, wo alle gesagt haben, da gibt man eine leichte Note. Aber ich fand es immer interessant, dass vor allem die Studenten in den frühen Semestern, wenn man noch während der Zwischenprüfung ist und dieser Schwerpunkt noch so ganz weit weg ist und es ist so dieser Mythos-Schwerpunkt, dann denkt immer, oh, man muss dann unbedingt beim Schwerpunkt wählen, was man dann später machen will, damit man irgendwie was vorzeigen will und was lernen kann. Das hat sich dann natürlich, während man den Schwerpunkt dann macht, relativ schnell gezeigt, dass es nicht so ist. Aber wie du schon sagst, ich denke, das ist auch wichtig, wenn man dann irgendein Fach durchzieht vielleicht und später dann auch einen Beruf da drin wählt, dass es schon etwas ist, was man dann vorzeigen kann und sagen kann, ich habe da schon früh mit angefangen.
Hast du schon recht. Ja, also ich sag mal so, wenn es an der Uni einen Schwerpunkt gibt, der dafür bekannt ist, dass es da gute Noten gibt und einen das Fach interessiert, dann wäre man ja schön doof, wenn man das nicht wählen würde. Also deswegen, ich habe die Leute immer nicht verstanden, die gesagt haben, oh, in dem Schwerpunkt kriegst du so gute Noten. Ja, dann bist du halt blöd, wenn du den nicht wählst. Also sorry. Ansonsten sollte man halt einfach das wählen, was einen interessiert. Und wenn du dich halt jetzt interessierst für Sportrecht und das wird bei dir angeboten und du findest das aber spannend und du weißt aber, okay, meine Möglichkeiten später in dem Bereich zu arbeiten sind halt vielleicht nicht so grandios, also wie wenn ich jetzt Wirtschaftsrecht nehme, dann solltest du trotzdem Sportrecht nehmen, weil das wird dich interessieren und dann wirst du da auch gut drin sein. Und es juckt später niemanden, ob du jetzt dann Sportrecht oder Wirtschaftsrecht gemacht hast. Danach wirst du nicht eingestellt. Das ist vielleicht die Kirsche auf der Torte, auf der Sahne oben drauf. Aber letztendlich musst du das machen, was dir Spaß macht und was dich interessiert. Außer es ist jetzt halt dafür bekannt, dass du da mit 4 Punkten rausmarschierst. Auch dann wärst du schön doof, wenn du es machen würdest.
Ja.
Dann hattest du ein Jahr eine interessante Vorlesung, aber hast eine schlechtere Note. Das lohnt sich am Ende auch nicht. Na, man muss das so ein bisschen abwägen, glaube ich. Aber wenn es keinen Unterschied macht, nimm das, was dir Spaß macht.
Sehr gut.
Vielleicht können wir auch noch mal kurz auf deinen Berufseinstieg eingehen. Vielleicht hast du einen Tipp oder ich sag mal so, man kommt ja in eine Struktur rein mit Vorgesetzten und irgendwelchen Aufgaben, von denen man jetzt nicht so viel Ahnung hat. Würdest du den Leuten irgendwie was raten, wie man sich verhalten sollte in der ersten Zeit?
Ja, also als allererstes, und das gilt fürs Referendariat genauso wie für den Berufseinstieg, müsst ihr euch vor Augen führen, ihr seid nicht ohne Grund da, wo ihr seid. Also ihr seid da, weil ihr was könnt weil ihr viel könnt. Und man hat bei Jura ganz oft immer den Eindruck, oh, die anderen, die sind so gut. Und viele haben auch einfach diesen Habitus, dass sie denken, sie wären die Besten und das irgendwie auch so vermitteln. Aber ich kann aus eigener Erfahrung sagen, die kochen alle auch nur mehr mit Wasser. Viele haben es einfach super gut drauf, das vorzutäuschen, dass sie die Top-Juristen sind und so weiter. Aber also ihr seid da nicht ohne Grund und das ist erstmal ganz wichtig, sich das vor Augen zu führen. Zweiter Punkt ist, egal wo ihr seid im Referendariat, wenn ihr die erste Akte bekommt, ihr werdet die nicht fehlerfrei lösen können. Wahrscheinlich, außer man ist halt irgendwie ein Wunderkind, keine Ahnung. Aber auch das geht halt wirklich jedem so. Die meisten sprechen halt noch nicht drüber. Also ich habe das jetzt hier nach 2 Jahren in der Kanzlei, letztens habe ich mich mit Kollegen auch unterhalten und dann habe ich dem auch mal gesagt, ich hatte das Gefühl, du konntest das alles von Anfang an. Dann hat er gesagt, nee, das ist Schwachsinn, also das stimmt nicht. Du weißt nicht, wie viel mein älterer Kollege mit mir zusammengesessen hat, wir haben das stundenlang besprochen. Aber das hast du halt nie, deshalb, es kommt halt niemand zu dir und sagt, pass mal auf, Thema XY kann ich irgendwie nicht. Ich weiß nicht, warum das bei Juristen so krass ist, dass man keine Schwächen eingestehen kann. Aber es ist irgendwie so, und da ist es nur ganz wichtig zu vergegenwärtigen, das geht allen so. Alle machen am Anfang Fehler und das ist normal und es gehört dazu. So, das schon mal so vorweggeschoben. Ansonsten kann ich nur sagen, sucht euch bei der Arbeit Leute, mit denen ihr sprechen könnt. Fragt die um Hilfe, wenn ihr Hilfe braucht. Das ist überhaupt nicht verwerflich. Und ja, also man muss offen sein, man muss nachfragen, man muss natürlich Gas geben, aber ja, wie gesagt, es ist der Berufseinstieg. Niemand erwartet da, dass du von Anfang an perfekte Ergebnisse dahin legst. Und ich glaube, dann gelingt das auch ganz gut. Was ich jetzt persönlich so gemerkt habe, ist, habe dann halt in der Großkanzlei da angefangen und war jetzt vorher auch noch nicht so wirklich viel in Großkanzleien unterwegs. Dann habe ich gedacht, oh Mann, da musst du rund um die Uhr immer verfügbar sein, Tag und Nacht. Und die erste Woche, weiß ich noch, da hatte ich mein Handy immer in der Nähe liegen und ist halt eine amerikanische Kanzlei, deswegen kommen da manchmal auch nachts E-Mails rein, ne, von den Amerikanern. Und ich bin immer aufgewacht und dachte immer, ich musste jetzt darauf antworten. Es ist albern, kein Mensch antwortet dann ständig um 4 Uhr nachts auf E-Mails, aber das musst du halt auch erstmal lernen und für dich klar bekommen. Aber das lernst du mit der Zeit. Ich glaube einfach, am besten ist es, wenn du dir einfach Vertraute suchst, mit denen du dich auch offen austauschen kannst. Und dann kriegt man das schon auf die Reihe.
Ich glaube, gerade dieser Motivationsschub, von dem du gerade gesprochen hast, von wegen, man will immer am Handy sein, man will antworten können, das geht, glaube ich, auch jedem so. Zum Beispiel beim Praktikum kenne ich das auch noch, wenn man dann in der ersten Woche aufs Ganze versucht, irgendwie das Beste draus zu machen und hart arbeitet und dann irgendwann nach ein paar Wochen merkt man, ja, man kann sich doch mal ein bisschen anpassen und es ist nicht alles so ernst. Natürlich, man muss, wie du schon gesagt hast, Gas geben und man sollte auch motiviert an die ganze Sache rangehen. Aber so dieses Syndrom am Anfang immer zu viel machen zu wollen. Und ich glaube, auch in Jura hat man immer diesen Kompetenzdruck, also die Competition, nicht Kompetenz, dass die anderen Juristen, wie du schon sagst, immer besser sind als man selbst. Und es fängt schon früh im Studium an, der hatte jetzt 10 Punkte und ich hatte nur 8 Punkte und deswegen ist er jetzt besser. Dieses Thema haben wir auch schon in einer Podcast-Folge mal besprochen, dass gerade im Jurastudium und bei Jurastudenten so dieses Thema Noten zum Beispiel schwierig ist, weil man immer das Gefühl hat, jemand ist besser, weil er eine bessere Note hat, aber im Endeffekt ist es einfach nicht so. Es ist von so vielen Faktoren abhängig und es ist auch irgendwo vom Menschen dann abhängig, wie gut er wirklich ist, und ich denke, das wird sich dann auch, wie du schon beschrieben hast, später im Berufsleben dann irgendwann mal fortführen, und dann hat man aber schon so dieses Gefühl entwickelt, ich muss selbstständig sein und ich kann mir von nirgendwo Hilfe holen, weil das dann schwach rüberkommt. Ja, ich glaube, das ist ein guter Tipp, dass man da sich auch einen Mentor sucht, vielleicht am Anfang.
Auf jeden Fall. Und wie gesagt, einfach, man ist da nicht ohne Grund. Wenn du es nicht könntest, wärst du nicht an der Stelle, wo du bist. Also das muss man sich immer vor Augen führen. Die anderen sind nicht besser, vielleicht weil sie einen Punkt mehr auf dem Examen haben als du. Vielleicht haben die halt den einfachen Schwerpunkt gewählt und deswegen Punkt mehr. Keine Ahnung, also das muss man sich vor Augen führen. Das sind alles auch nur Menschen, die mit Wasser kochen. Was mir gerade noch eingefallen ist, ich habe mich tatsächlich, jetzt ist so ein bisschen Werbung in eigener Sache quasi, ich habe nämlich, ja, heute kommt nämlich ein Podcast online mit einer Karriere, mit einem Karrierecoach, die Juristen coacht. Und da geht es halt gerade auch um das Thema Berufswahl. Welche Kriterien sollte ich anlegen? Und was sind so typische Fehler, die man bei Berufseinstieg macht? Das ist vielleicht auch ganz interessant, da mal reinzuhören.
Können wir auf jeden Fall dann später mal reinhören.
Ja, aber so runtergebrochen ist es natürlich schon so, dass man halt selbstbewusst sein muss und Gas geben muss, aber halt auch seine Schwächen kennen muss. Das ist halt einfach so.
Ja. Ich finde, viele vergleichen sich auch immer, aber im Endeffekt sollte man einfach versuchen, so die beste Version von einem selbst zu sein und nicht irgendwie, sag ich mal, sich so zu vergleichen, zu sagen, ja, derjenige ist jetzt viel besser als ich. Jeder hat ja andere Grundvoraussetzungen. Ich denke mal, das ist auch jetzt mal die Kernaussage,
die man absolut festhalten kann. Absolut. Ich meine, ich habe das irgendwie, ehrlich gesagt, schockiert mich das ein bisschen. Ich bin ja mit dem Podcast, wie ihr schon gesagt habt, auch auf Instagram. Und ich weiß nicht, seit wann dieser krasse Trend so da ist, so seine Lernzeiten zu teilen. Und ich lerne 8 Stunden am Tag. Und ich, nachdem ich meine Morgenroutine gemacht habe, mache ich dies und das. Also seit wann macht man das? Und also das so ein Quatsch. Ich weiß, dann wird immer, das wird immer als Eigenmotivation verkauft und das brauche ich für mich. Und wenn ich sehe, ich habe da 5 Stunden aufgeschrieben, dann fühle ich mich gut. Ich halte davon ehrlich gesagt überhaupt nichts. Das ist für mich halt so ein bisschen so braggen, also zu zeigen, so hier, guck mal, ich habe heute 10 Stunden gelernt. Aber das kann halt auch, also klar, ich kann mich 10 Stunden am Schreibtisch sitzen, aber ob das jetzt was gebracht hat oder nicht, das kann halt niemand beeinflussen oder beurteilen. Nur der andere sieht, oh Gott, war der fleißig und ich, faules Schwein, habe wieder nur 8 Stunden gelernt. Also ich finde das irgendwie ein komischer Trend, aber keine Ahnung. Gut, vielleicht bin ich da auch ein bisschen zu altmodisch, keine Ahnung.
Ja, das ist sowieso dieses Social Media Syndrom, immer nach außen zu zeigen, wie gut man ist und wie viel man ja schafft. Ich habe dich gerade unterbrochen.
Ich wollte eigentlich nur kurz auf diese Apps eingehen, wo man halt die Lernzeit tracken kann. Und mir ist das auch so ergangen, dass ich mich dann immer, also nicht mehr für mich selbst hingesetzt habe, sondern dafür, dass die Lernzeit dann nachher da steht.
Bäume zu pflanzen.
Genau, Forest App, ja. Ich benutze die tatsächlich auch, aber ich habe quasi die Kurve gekriegt, sage ich mal. Ich benutze die mehr so, damit ich mir vorher einteilen kann, wie viele Stunden ich jetzt an einem Thema lernen will. Und das hat eher was für mich von so einem Wecker, dass ich dann weiß, okay, ich habe jetzt 2 Stunden zum Beispiel gelernt und dann mache ich auch mal eine Pause oder 1 Stunde. Und ich bin ja sowieso generell ein Freund davon, lieber mal eine Pause mehr zu machen und dafür dann effizienter zu arbeiten oder effizienter zu lernen und vielleicht auch mal ein bisschen früher Feierabend zu machen, damit man dann am nächsten Tag vielleicht noch ein bisschen länger effizient lernen kann.
Ja, also die sind jetzt auch nicht grundsätzlich verwerflich, diese Apps, und nicht falsch verstehen, aber ich finde dieses, das dann öffentlich immer zur Schau stellen, ist halt irgendwie, das finde ich ein bisschen komisch. Was ich halt bei der, als ich die Doktorarbeit geschrieben habe, extrem hilfreich fand und so würde ich es auch immer wieder machen. Wenn ich jetzt nochmal studieren würde, würde ich es auch so machen. Ich habe mir halt jeden Tag so kleine Ziele gesetzt. Ich habe halt gesagt, so, ich bin jetzt ja gerade an diesem Unterkapitel dran und dieses Unterkapitel schreibe ich heute fertig. So, das waren aber realistische Ziele. Ich wusste, ich schaffe das an dem Tag. So, und dann habe ich mir noch so ein alternatives Ziel gesetzt. Irgendwie, wenn ich jetzt irgendwie super schnell damit fertig bin, mache ich vielleicht noch diese kleine Sache. Und wenn ich das fertig gemacht habe, dann habe ich halt auch aufgehört damit. Und dann gehst du nämlich mit einem guten Gefühl raus, weil Jura lernen ist halt unendlich. Du kannst immer weiter lernen. Und ich finde, es gibt nichts, also du lernst 8 Stunden und hast trotzdem nicht das Gefühl, irgendwas abgeschlossen zu haben. Und deswegen finde ich es viel, also für mich persönlich viel wertvoller, sich erreichbare Ziele zu setzen, die abzuarbeiten und dann zu sagen, okay, Cut für heute, top, ich habe es erreicht. Ist auch für dein Selbstbewusstsein viel besser. Und am nächsten Tag startest du mit einem neuen Ziel. Und wenn du merkst, klar, ich habe meine Ziele voll unrealistisch gesetzt, ich war nach 2 Stunden fertig damit, da machst du halt noch was anderes hinterher. Aber dieses einfach nur, heute mache ich Sachen recht, ja, lustig. Also da kannst du 5 Wochen, 6 Wochen, 7 Wochen dran lernen. Also das finde ich halt irgendwie, das hätte ich jetzt im Nachhinein anders gemacht, glaube ich. Ist mir erst so während der Disso aufgefallen, dass das vielleicht eine ganz sinnvolle Methode ist.
Wie ist das jetzt eigentlich, wenn wir schon beim Thema Zeit und Zeitanteilung sind, wie ist es jetzt eigentlich bei dir im Beruf von der Arbeitsauslastung erstmal und von dem, wie soll ich es beschreiben, wie du deine Zeit selbst einteilst, wie du guckst, wie viel du arbeitest und wie du auch guckst, wenn du mal nach Hause kommst, dass du was anderes machst, weil man, ich glaube, es ist allgemein bekannt, dass man ja in einer größeren Kanzlei dann auch mal ein bisschen mehr arbeiten muss als in einer kleineren Kanzlei.
Ja, also Freiheit. freie Zeiteinteilung. Also jetzt momentan ist es so gewesen, dass wir natürlich alle sehr viel im Homeoffice waren wegen der ganzen Corona-Situation. Ansonsten hast du halt schon ungefähr deine Zeiten, in die du ins Büro kommst. Ich bin immer so um 9 im Büro und dann arbeitest du halt bis abends. Dann gehst du nach Hause und ja, also was, da muss man auch, glaube ich, niemandem was vormachen. Du arbeitest halt viel, dafür verdienst du auch viel Geld. Und dann musst du halt zusehen, und das ist wichtig, gerade wenn man vorher irgendwie einen relativ gesunden Lifestyle hatte und Wert auf Sport und so weiter legt, da musst du zusehen, dass du das noch irgendwie vereinbart bekommst. Da musst du entweder deine Sachen mitnehmen und nach der Arbeit zum Sport gehen oder du machst es vorher. Also ist mir super wichtig. Und ja, ansonsten ist halt ehrlich gesagt dann auch nicht mehr so mega viel Zeit, um dafür hast du dann die Wochenenden. Ne? Also abends hast du dann noch, willst du ein bisschen runterkommen, hin und wieder musst du auch noch mal von deinem Handy eine E-Mail beantworten, aber meistens, wenn du dann Feierabend machst, hast du halt auch Feierabend und dann geht es am nächsten Tag wieder los und da musst du halt irgendwie versuchen, dass du das, was dir wichtig ist, dann da integrierst. Ist aber tatsächlich, da muss man jetzt auch niemandem was vormachen, nicht so einfach. Ne? Also fordert schon eine Menge Disziplin, dann auch morgens um 6.20 Uhr auszustehen, zum Sport zu gehen und dann zur Arbeit zu fahren. Ist schon, ja, schon was anderes, als wenn man um 5 Uhr nach Hause geht, sage ich mal. Und ich, ja, glaube ich, nichts vormachen.
Ich merke ja diesen ersten Umschwung jetzt gerade, als ich mit dem Repetitorium angefangen habe, von diesem, sagen wir mal, Studentenleben, was man davor hat, auch im Jurastudium, dann in diesen Punkt zu kommen, dass man jeden Tag zu einer gewissen Uhrzeit dann aufsteht, seine Sachen durchzieht und dann auch macht. Und man merkt aber auch, ich weiß nicht, wie es dir da geht, dass man nach einer gewissen Zeit, wenn man es auch wirklich durchgezogen hat, sich auch daran gewöhnt und dann sich irgendwo eingegroovt hat und dann funktioniert es auch zu einem gewissen Punkt auf jeden Fall. Aber wie du auch schon sagst, Sachen wie Sport sind essentiell und sehr wichtig, dass man da nicht irgendwann durchdreht.
Ja, es geht um Routinen. Ne? Wenn du eine Routine entwickelt hast, dann, wenn du die erstmal etabliert hast, dann ist alles halb so wild. Du musst es halt machen. Und dieses frühe Aufstehen zum Beispiel, jetzt nicht um 4 Uhr, aber 6.20 Uhr, halb 7 ist für mich früh. Das ist im Sommer einfach, im Winter ist es nicht so einfach. Und das muss man dann halt durchziehen und irgendwann gewöhnt sich dran. Aber was mir halt besonders krass aufgefallen ist, war so die ersten Arbeitswochen. Ich war am Ende der Woche so unfassbar kaputt. Also so, mich konnte man nicht mehr gebrauchen. Aber auch das legt sich halt irgendwann. Also man gewöhnt sich an alles, sage ich mal. Und du gewöhnst dich dran und ja, dann... aber gut, die ersten Wochen sind ja sowieso viele neue Eindrücke und das ist einfach super erschöpfend. Das geht auch jedem so, glaube ich. Aber ja, also irgendwann gewöhnst du dich dran und wenn du deine Routinen hast, dann hilft das enorm.
Denke ich auch. Aber es ist dann auch wirklich so, dass du mal am Wochenende auch abschalten kannst und was anderes machst. Weil das ist ja auch immer die Frage, ob man dann irgendwie noch samstags arbeiten muss oder sonntags. Kommt wahrscheinlich auch darauf an, wie viel gerade zu erledigen ist oder ob gerade irgendein Projekt ansteht,
vermute ich mal. Ja, also... das muss ich fairerweise sagen, das mag in anderen großen Kanzleien anders sein, aber bei uns ist es tatsächlich so, dass ich, das kann ich an einer Hand abzählen in den 5, in den 2 Jahren, die ich jetzt da bin, dass ich am Wochenende wirklich viel machen musste. Also klar, es kam mal ein, zweimal vor, aber das hast du, und da muss man sich auch nichts vormachen, als Richterin oder als Richter hast du das am Anfang höchstwahrscheinlich regelmäßig. Das ist, du hast halt einfach eine Menge Arbeit da liegen und die musst du halt wegschaffen und das ist als in der Justiz fast, glaube ich, erfahrungsgemäß noch schlimmer. Aber es mag auch Kanzleien geben, in denen du 6-7 Tage die Woche arbeitest. In so einer bin ich Gott sei Dank nicht.
Ich glaube, mit dem Gedanken geht man auch dann auch ans Jurastudium an, dass die meisten Jurastudenten wissen, dass wenn sie mal in diesem Bereich irgendwie Großkanzlei, vielleicht auch ins Richteramt wollen, dass sie einfach viel arbeiten müssen. Und wenn es einem Spaß macht, dann kriegt man das auch hin. Ich habe auch jetzt beim Gerichtspraktikum beispielsweise vom Richter auch gehört, dass man da durchaus nicht wenig arbeiten muss als Richter, wie sich das vielleicht manche so vorstellen. Also die haben auch Aktenberge, die sie abarbeiten müssen und wo sie auch wochenlang dran sitzen könnten, wenn sie wollten.
Ich habe letzte Woche oder vorletzte Woche ist eine Folge online gekommen, da habe ich mich mit einem Richter am Landgericht unterhalten und da ging es auch um das Thema und der hat gesagt, das ist halt ein Mythos. Also klar, irgendwann bist du halt schon selbstständiger mit deiner Einteilung, aber gerade am Anfang, da brauchst du ja für alles ewig und die arbeiten sehr viel. Das ist so. Aber das ist in fast jedem Beruf so. Also ich weiß nicht, auch wenn du BWL studierst und dann irgendwo in der Wirtschaftsprüfung anfängst, die arbeiten auch ohne Ende. Das ist, am Anfang muss man sich halt auch so ein bisschen seine Sporen verdienen. Das gehört dazu.
Klar, man darf jetzt auch nicht irgendwie andere Studiengänge kleinreden oder so, auf jeden
Fall. Nö. Das ist in allen, also ich sag mal so, wenn du gut sein willst in dem, was du machst und erfolgreich sein willst, dann musst du halt auch investieren. Und das ist in genau. jedem Studienfach. Es wird immer auf die Lehrer eingehackt, aber gute Lehrer, die sich wirklich viel Mühe geben, die arbeiten auch viel, weil die bereiten das gewissenhaft vor. Klar, es gibt auch welche, die machen ihre paar Stunden und schmeißen einen Film rein oder so, aber ich glaube, es ist in jedem Fach so, wenn du gut sein willst und den Anspruch hast, gut zu sein, dann musst du ein bisschen mehr investieren.
Dann wirst du aber auch gut mit der Zeit.
Das ist einfach schon, so. Ja.
Ja, ich denke mal, mit diesen Worten können wir auch sozusagen zum Abschluss kommen. Ja, erstmal vielen Dank, dass du jetzt wirklich die Zeit genommen hast, dass du uns ein paar Tipps gegeben hast und
ja, auch an diesem Sonntag hier sitzt.
Ja, sehr gerne. Ich hoffe, da war irgendwas Brauchbares dabei.
Sicherlich. An der Stelle, glaube ich, können wir nochmal kurz auf deinen Podcast verweisen. An der Stelle, First Year, wo gibt es dich eigentlich überall wahrscheinlich, wo man streamen kann?
Ja, ich glaube, also auf Spotify und iTunes auf jeden Fall, bei Deezer auch. Ich ehrlich gesagt weiß ich nicht, ob da schon mal jemand drüber abgerufen hat, aber es geht rein theoretisch. Genau, Spotify und iTunes, auf Instagram findet man mich, das hatte ich ja am Anfang schon erwähnt. Ja, wenn ihr Lust habt, hört einfach mal rein. Ich glaube, das ist für Leute, die sich damit beschäftigen, wie es weitergehen soll, kann das ganz interessant sein, auf jeden Fall.
Super, dann danke nochmal an der Stelle und wir wünschen dir noch einen wunderschönen Sonntag.
Ja, ebenso, Dankeschön.
Ciao.